Werbung.
Quality proteins aren't just for special occasions. With Omaha Steaks, you get unbeatable flavor and value delivered right to your door. They have an unmatched selection of perfectly portioned proteins, including USDA certified tender, steaks, burgers, chicken, pork, seafood, and more. All flash frozen at their moment of peak quality. Then quickly delivered to your door in a dependable cooler. So a great dinner is just minutes away. From Taco Tuesday to a weekend feast. Omaha Steaks practically invented meat delivery, and they've been perfecting the art of premium proteins for over 100 years. With their 100% satisfaction guarantee, you can order with complete confidence. Taste the Omaha Steaks difference, a better, more convenient way to buy proteins. Start getting flavorful proteins delivered today. Visit omahasteaks.com and get $35 off with promo code AUDIO at checkout. That's omahasteaks.com, code AUDIO. Terms apply. See site for details.
Werbung Ende.
Und jetzt geht's los mit einer neuen Folge von Sammer und Basile, präsentiert von der Hagedorn Unternehmensgruppe. Viel Spaß. La 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 la.
Schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen bei Sammer und Basile, der Hagedorn-Talk. Schönen guten Morgen, Matthias.
Guten Morgen.
Du bist richtig fit heute. Ich habe gehört, Matthias, also ich wollte ja gerne noch ins Fitnessstudio gehen, habe es leider nicht mehr hinbekommen heute Morgen. Du bist 20 Kilometer Fahrrad gefahren draußen.
Klar. Ich muss ja wach sein und munter sein und sonst war es ja ein bisschen später die Sendung und dann ist es für mich einfacher, aber ich bin kein Frühaufsteher und deshalb, wenn ich dann morgens was habe, dann was Wichtiges habe, dann muss ich natürlich fit sein, klar.
Ja, ich kann ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn immer wenn wir beide sprechen, ist ja die magische Uhrzeit 9 Uhr oder vielleicht 10 Uhr, weil du jeden Morgen einfach noch Sport machst.
Na ja, klar. Naja, ist doch klar.
Aber sieht man doch.
Ja, nein, darum geht's ja nicht, sondern wenn man Leistungssport gemacht hat und der Körper einem wichtig ist und man auch seine Zufriedenheit daraus zieht, dann musst du ihn pflegen und wenn du älter wirst, noch mehr pflegen. Und das tue ich und das tut meinem Körper ganz gut, aber vor allen Dingen auch meinem Kopf. Mhm.
Ein weiser Mann hat mir mal gesagt, quäle deinen Körper, bevor dein Körper dich quält. Es war ja, wenn wir schon beim Sport bleiben, großes RTL und Sky, Sport, Wochenende, Tennis, Formel 1, Nationalmannschaft. Ja. Wo hast du denn am meisten mitgefiebert?
Ja, dadurch, dass es versetzt war. Natürlich habe ich die Nationalmannschaft komplett geschaut, aber da musste man nicht so sehr mitfiebern. Man wusste, es ist ein Vorbereitungsspiel, das letzte zwar. Bisschen hingeschaut und ein paar Dinge so daraus gezogen. Aber natürlich war Tennis mit Zverev spannend und vor allen Dingen auch vielleicht irgendwo eine Lehre für vieles da draußen, werden wir ja vielleicht dann auch nochmal drüber reden, auch wenn man jahrelang möglicherweise beschimpft wurde oder nicht als ein Champion betitelt wurde, obwohl er Olympiasieger und Weltmeister war, dass man das trotzdem erreichen kann, dranbleiben und natürlich auch mit seiner Diabeteserkrankung da, wie das Salz da auf seinem Trikot war fast martialisch und ich finde es toll für ihn, ich gratuliere ihm. Ich finde es aber auch toll für Deutschland, dass er das erreicht hat und man sieht, wir können noch etwas.
Ah, so, wir können uns jetzt hinsetzen auf jeden Fall. Matthias, ich meine, 30 Jahre lang gab es keinen Grand-Slam-Sieger mehr. Ja. Was kann denn die deutsche Nationalmannschaft von Alexander Zverev lernen?
Durchhaltevermögen. Mhm. Für meine Begriffe ist das sehr, sehr wichtig. Das ist erstmal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass man immer glaubt, von vornherein sagen zu müssen, das ist ein Champion oder das ist eher ein Loser. Und Zverev ist natürlich immer wieder damit konfrontiert worden, in einer Art und Weise, die ja unangenehm ist, um zu sagen, ja, er kann kein Grand Slam gewinnen und wie auch immer. Hat ja ein paar Finals auch verloren gehabt. Ich bin jetzt nicht extrem im Tennis drin, aber ich habe großen Respekt davor, dran zu bleiben, dann ist er kritisiert worden mit seinem Vater, mit seinem Bruder, ob das richtige Umfeld ist und er ist stabil geblieben und hat das jetzt erreicht und was kann man daraus lernen, dass Aufgeben grundsätzlich keine Option ist und man an sich glauben muss, dass man an dem Glauben natürlich auch immer wieder analytisch versucht, das Beste herauszuholen und deshalb glaube ich, das, was er erreicht hat, aufgrund dass er viele Finals verloren hat, aber aufgrund auch natürlich und seiner Diabeteserkrankung, dass man im Sport und mit Wille, mit Ehrgeiz, dass es Attribute sind, die doch wertvoll sein können, wenn man es denn will. Und deshalb ist der Wille immer für mich entscheidend, nicht aufzugeben.
Sprechen wir gleich noch ausführlicher drüber. Wir halten also fest, du hast eher Alexander Zverev verfolgt als Kim Kardashian bei der Formel 1.
Ich wusste nicht, dass sie da ist. Formel 1, vor allem großen Respekt vor Sport, wie auch immer. Aber letztendlich, wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, fährt sie eher auch in der Formel 1. Also regeltechnisch natürlich, klar, aber sie fährt Weltklasse-Auto. Ich fahre mittlerweile wie so der typische Mercedes-Fahrer unter der Grenze. Und ganz schlimm wird es, wenn ich natürlich telefonieren muss. Dann wird es immer langsamer. Und meine Frau, wenn sie wirklich mal daneben sitzt, schüttelt nur mit dem Kopf, dann weiß ich, wieder ein bisschen Gas geben. Also ich mache mir aus Auto gar nichts. Dementsprechend interessiert mich die Formel 1 auch eigentlich nie.
Ja, okay, verstehe. Also nur zur Vollständigkeit halber. Kim Kardashian ist die neue Partnerin von Lewis Hamilton, der jetzt beim großen Preis von Monaco den zweiten Platz belegt hat.
Gut, wünschen wir diesem Paar alles Gute.
Ja, in diesem Sinne. Wenn du auch schon gerade von deiner Frau gesprochen hast, du wirst ja während der WM nicht in den USA sein, sondern zu Hause. Ja. Wie muss ich mir das denn vorstellen im Hause Sammer? Hängt da Deutschlandfahren dann im Wohnzimmer, sitzt ihr beide vielleicht mit Trikots und guckt dann die Spiele? Oder wie sieht denn das aus?
Also das Erste, muss ich sagen, bist du verrückt. Und das Zweite ist, also unabhängig von WM ist das ganze Jahr eigentlich ganz gut aufgeteilt, dass wir natürlich den Tag, wann immer es so ist, zusammen verbringen, aber zum Abend hin natürlich immer im Wohnzimmer Fußball gefunden wird, da bin ich dann mehr. Und meine Frau ist eher, wir haben so einen Sitzbereich, zwar unbequem, ich würde es keine 5 Minuten aushalten, dass meine Frau dann in der Küche dann eigene Dinge, entweder sie liest oder guckt auch eigenes Fernsehen und eigene Programme, dass unabhängig der WM wir gut aufgeteilt sind und die Plätze vergeben sind.
Die Plätze im Stadion des BVB sind ja so vergeben, dass du immer mit dann auf der Tribüne sitzt. Und dann sieht man ja schon, dass du auch emotional dabei bist, ja, dich auch ärgerst. Ist das vor dem Fernseher genauso?
Kommt drauf an. Natürlich hast du immer eine emotionale Verbindung zu dem, wo du gerade irgendwo tätig bist. Mhm. Und Borussia Dortmund, die meisten Spiele schaue ich ja vor Ort. Und deshalb sieht das da immer manchmal so aus und manchmal so aus, je nachdem, wie wir auch spielen. Aber ich liebe Emotionen und ich brauche auch Emotionen und ich will das auch rauslassen, aber man darf Emotionen nie überbewerten oder dann Bilder sagen manchmal mehr aus 1000 Worte. Ich weiß das, aber ich gehe doch jetzt nicht ins Stadion, um zu sagen, weil das Bild jetzt vielleicht kein optimales ist, muss ich mich anders verhalten. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also ich bin da ich mit allen Fehlern, die man hat. Und zu Hause, ja, wenn es dann irgendwie mal drauf ankommt oder es sind extreme Konstellationen, dann will ich das nicht ausschließen. Nationalmannschaft, so im Laufe des Turniers, wo ich hoffe, da entsteht auch etwas, dann immer mehr, dann würde ich das nicht ausschließen, weil ich einfach empfinde, in der Situation, wie sich Deutschland aktuell befindet, wie wir uns befinden, hat die Nationalmannschaft, ohne viel Druck aufzubauen, einfach doch bei diesem Turnier auch eine Aufgabe für sich natürlich erfolgreich sein zu wollen, aber insgesamt würde unserem Land zum jetzigen Zeitpunkt einfach ein erfolgreiches Turnier so richtig gut tun. Das ist mein Gefühl und dann werde ich dann entsprechend auch mitfiebern. Und aber ich bin vor dem Fernseher in der Regel ruhiger.
Mhm. Wie meinst du das? Das würde auch unserem Land sehr gut tun, so ein gutes.
Ich glaube, wir sind übergeordnet mit verschiedenen Themen einfach nicht mehr auf dem richtigen Weg. Wir versuchen bei Kindern gerade Wettbewerb abzuschaffen. Dann kann man immer darüber reden, um zu sagen, dass ein Sieger oder ein Verlierer, dass das manchmal ein bisschen zu extrem ist. Aber warum haben wir Angst, dass möglicherweise auch ein Kind mal ein Spiel verliert oder im Mensch ärgert dich oder im Sport? Sagen dann aber grundsätzlich, dass natürlich Ehrgeiz wichtig ist oder auch eine gewisse Resilienz wichtig ist, um Dinge aushalten zu können. Und wir versuchen uns gerade finde ich, ein bisschen abzuschaffen, wofür wir auch ein Stück weit stehen. Und übergeordnet geht es ja um Leistung. Mhm. Es geht in allen Bereichen, es geht nicht nur um Sport, da vielleicht extremer und das ist auch Grenzbereich, aber im Leben geht es immer um Leistung. Und wenn du mit mir sprichst und wenn du schlecht vorbereitet wärst, also dann würde das auch alles keinen Sinn machen. Das bist du nicht und wir telefonieren vorher und so glaube ich, dass unsere Nationalmannschaft Stand jetzt, die Meinungen gehen ja sehr auseinander. Auf der einen Seite sagt man, ja, wir haben doch ganz gute Spieler. Auf der anderen Seite traut man dem das nicht richtig zu. Und Julian Nagelsmann als junger Trainer. Also es ist ja eine gesunde Skepsis irgendwo auch dabei. Und trotzdem hast du in einem Turnier, weil ein Turnier zwar über 4-5 Wochen, ein fußballerisches Momentum ist. Es ist nicht ein Jahr oder zwei Jahre, wo du viel erreichen kannst. Und ich glaube, dass diese Mannschaft auch insgesamt im Auftreten, in der Wirkung, und ich bin davon überzeugt, dass wir eine gute Mannschaft haben, dass wir etwas erreichen können. Und das wirkt immer positiv auch auf das Land, auf die Begeisterung. Wir brauchen nicht wie 2-6 dieses Gekünstelte und so und der Fahne und der hat sie jetzt draußen, der hat sie nicht draußen. Also Enthusiasmus und Nationalstolz, es ist alles auch ein Stück weit wichtig, aber es müsste ehrlich sein in Verbindung mit einer Sachlichkeit, dass wir einfach gut sind und ich glaube an uns, wir sind gut.
Sind wir gut genug?
Gut genug wird am Ende der Wettbewerb zeigen, die Schwierigkeiten zeigen, die Hitze zeigen. Haben wir Durchhaltevermögen? Haben wir Alternativen? Und wir müssen natürlich auch ein Stück weit hierarchisch denken. Wenn man jetzt die Mannschaft im Allgemeinen mal ein bisschen durchgeht. Wir fangen mal vielleicht von an, wenn wir Havertz haben, wenn wir Wirtz haben, wenn wir Musiala haben, wenn wir Sané haben, wenn wir möglicherweise Felix, also ich glaube, das ist so, das sind da schon mal 5 Künstler. 5 Künstler sind viel.
Sind 5 Künstler zu viele?
Das ist die Frage, um sich dort dann zu beweisen. Also vor ein paar Tagen hat, glaube ich, Florian Wirtz irgendwo gesagt, dass das Thema Führung auch verlangt wird. Spannend und ich fand das großartig. Und da sieht man in dem offensiven Bereich plus Meča, dass Pavlović eine sehr, sehr wichtige Rolle übernehmen wird, weil er doch ein bisschen ein anderer Typ ist. Und dahinter mit Schlotterbeck, Tah und auch Kimmich, dass diese Mannschaft natürlich von diesen Typen geprägt sein muss, dass, wenn es gut läuft, ist das Weltklasse, auch im vorderen Bereich. Da bleibe ich, wenn es gut läuft.
Was ist denn, wenn die Sonne scheint, dann sagst du, läuft gut. Aber ja. Was ist denn, wenn es mal regnet?
Das ist der entscheidende Punkt. Und den Beweis wird diese Mannschaft antreten müssen. Aber wenn du das weißt, dass du grundsätzlich gut bist, dass du grundsätzlich ein Wir-Gefühl hast. Aber wenn du übergeordnet natürlich die Mannschaft damit konfrontierst, um zu sagen, wir sind gut, aber es liegen ein paar Gefahren, ohne das überzubewerten, möglicherweise darum, dass wir ein bisschen viel Genies haben. Genie und Wahnsinn ist eng beieinander. Und möglicherweise, wenn man Brown noch dazu nimmt, der in einer wirklich guten Entwicklung nimmt, der ein wunderbarer Spieler ist, aber letztendlich auch noch nicht so ein Stück weit gefestigt ist, dann hast du Torhüter Neuer oder Baumann, das wird man sehen, dann hast du 4 mehr oder weniger Typen, wo Schlotterbeck, Tah und Kimmich möglicherweise die Führung übernehmen müssen. Pavlović ist der Teamplayer, der kann da reinwachsen und du hast viele, viele Individualisten. Ich betrachte das nicht als negativ, man muss das nur wissen, dass wenn es im Spiel schwierig ist oder wenn es schwierige Situationen gibt, wenn dass diese Mannschaft begreift und diese Offensivspieler begreifen, dass sie dort sogar Dinge tun müssen, die sie eigentlich nicht tun wollen, dann ist sie außergewöhnlich gut.
Mir fehlt ehrlicherweise eine gewisse Achse der Mentalität, die wir in den vergangenen Jahren ja oft auch hatten. Ja. Wenn wir uns den letzten Weltmeistertitel angucken, da hatten wir mit Neuer, mit Lahm, mit Schweinsteiger, mit Klose, das waren ja gestandene Spieler. Mhm. Deswegen nochmal, wenn wir in eine Situation kommen, wo wir 2-0 hinten liegen sollten, wer ist denn dann von denen derjenige, der, wer ist der Matthias Sammer in diesem Team, der dann die Ärmel hochkrempelt und sagt, okay, und wir stemmen uns jetzt mit aller Macht dagegen.
Deshalb haben wir ja die Situation, obwohl wir, glaube ich, jetzt 9 Spiele gewonnen haben am Stück, aber wir brauchen nicht über die Gegner reden, ne? Das ist auch klar. Und dementsprechend, aber die Fragestellung ist doch berechtigt. Deshalb, die Mannschaft geht doch nicht dahin als Turnierfavorit, sondern es sind ja viele Fragen, die sich die Leute stellen daraus und die am Ende auch darauf reagieren, gerade was du gesagt hast. Aber ich finde die Herausforderung, zudem, wenn ich da drauf schaue, sehe ich erstmal gute Spieler. Aber gute Spieler, hast du gerade gesagt, machen immer noch nicht eine gute Mannschaft aus. Und vor allen Dingen, wenn es schwierig sein wird, wenn wir hinten liegen, wenn wir beweisen müssen. Und das ist doch aber auch jetzt eine große Herausforderung, dass ich sicherlich nicht sehr extrovertiert, aber dass ich sehe, wenn Manuel Neuer fit wird, aber auch Baumann, das sind Typen, die stehen erstmal ein Stück weit, Manuel Neuer ein Stück weit mehr, sagen wir mal, wenn er sein. Ich finde, Kimmich, Tah und Schlotterbeck haben noch mehr Verantwortung, außer dass sie da hinten versuchen sollten, auch die Defensive zu stabilisieren, dort wirklich ein hohes Maß an Verantwortung zu übernehmen, Pavlovic für sich mitgewinnen müssen, das. Den anderen, Brown, würde ich nochmal, der schwimmt mit und ist fußballerisch sehr, sehr gut. Aber allen anderen, die 2, 4, 5 anderen mit Mecha, Sané, Musiala, Wirtz und Havertz, im täglichen Training, im täglichen Gespräch schon ein Stück weit zu vermitteln, dass da wirklich Klasse ist. Aber die Klasse sich beweisen muss, vor allen Dingen auch in atypischen Konstellationen die Ärmel mal hochzukrempeln, was man von vornherein nicht erwarten würde. Und dann glaube ich, dass eine Situation eintreten kann, dass ich ein bisschen bei dir bin, dass das Homogene jetzt nicht im klassischen Sinne mit einer Achse erkennbar ist. Aber du musst aus jeder Konstellation versuchen, das Optimale zu machen. Und wenn man sich dessen bewusst ist, also Julian Nagelsmann, Rudi Völler, weißt du, dass der für mich extrem wichtig ist, um darauf zu achten. Wenn man sich dieser Tatsache bewusst ist, dass sie sich speziell beweisen muss, wenn es schwierig ist, wenn es ruckelt, wenn es stottert. Aber das ist doch eine Riesenherausforderung bei der Qualität, die wir haben. Und am Ende wird das die Antwort sein, ob diese Mannschaft ganz weit kommen kann oder nicht. Und wenn sie es schafft, dann ist sie in meinen Augen sehr, sehr gut.
Du hast eben gerade auch Manuel Neuer angesprochen. Er hat jetzt seit dem letzten Bundesligaspieltag nicht mehr gespielt. Da hieß es erst, ja, vielleicht nicht so wild. Jetzt sind ja einige Wochen vergangen. Ja. Muss man sich Sorgen machen um Manuel Neuer?
Finde ich nicht, weil die Situation natürlich vor einer WM in Deutschland überhitzt dargestellt wurde. Baumann ist so ein bisschen als ein Bauernopfer dargestellt wurde, kriegte Mitleid. Das haben wir versucht hier zu relativieren, um zu sagen, willkommen im Leistungssport. Und grundsätzlich hat Manuel Neuer aufgrund seiner übergeordneten Stellung, aufgrund seiner Erfolge natürlich ein bisschen eine extra Stellung. Und jetzt kann man sagen, man geht diesen Kompromiss ein oder geht ihn nicht ein. Also es geht um Qualität. Manuel ist so erfahren, der braucht kein Vorbereitungsspiel gegen Amerika oder gegen Finnland, das braucht er nicht. Der kann dann im Tor stehen, hat er auch die ein oder andere Klausur in der Bundesliga. Und dementsprechend, wenn er fit ist und Julian Nagelsmann wird die Entscheidung treffen, dann wird er spielen oder Baumann wird spielen. Baumann hat sich gut verhalten, hat sich nicht groß locken lassen, hat nicht irgendwie, ja, dann fahre ich vielleicht nicht mit. So, du musst immer im Leistungssport sehen, deine Rolle zu spielen, da zu sein, wenn es notwendig ist. Und ganz erfolgreich zu sein, geht nie mit einem einfachen Weg. Und deshalb bin ich da guter Dinge, egal wer im Tor steht, dass es gut sein wird.
Du hast ja auch immer in der Achse gespielt. Kann es ein Problem werden, wenn die Mannschaft nicht weiß, wer beim nächsten Spiel im Tor steht? Ist das ein Problem für Schlotterbeck oder Tah?
Also ich kann mir das nicht vorstellen, weil auf der einen Seite sind sie eingespielt mit Baumann, auch in der Qualifikation, und auf der anderen Seite ist Manuel Neuer, allein wenn der da hinten im Tor steht und die drehen sich einmal um, ist der Respekt gegeben und die Abstimmung ist gegeben. Ich sehe da überhaupt keine Probleme. Ich würde nur ein Problem sehen, wenn die Qualität nicht ausreichend wäre, wo du sagst, okay, da ist jemand, der ist spielerisch nicht gut genug, der hat auf der Linie ja, vielleicht Schwierigkeiten oder im Rauslaufen Schwierigkeiten. Das sind Themen, die muss man mit beachten. Aber Manuel Neuer ist nahezu komplett. Baumann ist natürlich auch charakterlich integriert in diese Mannschaft und deshalb spielt das keine Rolle. Du musst nur vorher ein bisschen mitdenken, wer ist es, was sind die Konstellationen von Stärken und Schwächen, auch im Dirigieren, auch in der Ausstrahlung, auch im Sprechen. Darauf stellt man sich ein bisschen ein, aber es ist nicht wirklich ein Problem.
Letzte Frage dazu. Ich meine, wir beide haben ja auch immer wieder gefordert, dass Manuel Neuer zurückkehren soll. Vorausgesetzt, er kann jetzt nicht spielen, die ersten Spiele. Und Manuel sitzt dann auf der Bank oder auf der Tribüne. Oliver Baumann hält überragend. Gibt es irgendwann einen Zeitpunkt, wo Julian Nagelsmann sagen sollte, jetzt wechsle ich dann aber nicht mehr?
Also das sind Eventualitäten, die man sich ja nur wünschen kann, dass sie eintreten, dass der eine dann richtig gesund wird, zu welchem Zeitpunkt dann immer, und der andere ist Weltklasse. Und dann musst du auch Entscheidungen, die du von vornherein anders angedacht hast, aber durch die Praxis eingeholt worden, natürlich möglicherweise korrigieren. Aber auch da, willkommen im Leben. Wie viele Bundestrainer gibt es denn, um wirklich schwere Entscheidungen zu treffen? Und
es könnte sein, dass Manuel Neuer dann auf der Bank sitzt.
Eventualitäten gibt es aufgrund von Voraussetzungen gesundheitlich, aber am Ende auch Leistung, was sich ergeben hatte, wie es begonnen hat. So gibt es immer wieder das Analytische aus der Praxis heraus und darauf triffst du die Entscheidung. Das ist zu früh in meinen Augen, das jetzt zu benennen, aber unter theoretischen Gesichtspunkten sind beide möglich, gar keine Frage.
Okay, ja, interessant. Jamal Musiala. Matthias, es wurde ja viel in den vergangenen Wochen und Monaten über ihn gesprochen und über ihn diskutiert. Es scheint, als sei er nicht ganz frei im Kopf, als wäre er immer noch nicht auf dem Level, auf dem man ihn sieht, als hätte er immer noch nicht die Form, die man sich wünscht. Hat Jamal Musiala mindestens ein Problem zu viel?
Ich würde mal versuchen, andersherum ranzugehen. Sind wir uns einig, dass Musiala ein Weltklasse-Spieler sein kann?
Ja.
Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass er das Potenzial hat, dazu, wo sowohl körperlich in der Art und Weise, wie er Fußball spielt, als auch geistig. Ist er ein Freak? Ist er ein ganz komischer Typ? Ist er ein wunderbarer junger Mensch, der eine schwerste Verletzungen erlitten hat und am Ende damit umgehen muss, um natürlich jetzt, und ich bin doch ein bisschen dabei, dass er vielleicht gerade nicht in der Weltklasse ist, wo man ihn sehen könnte. Aber Entschuldigung, wir sind im Leistungssport. Was macht eine schwere Verletzung mit einem jungen Menschen? Er fängt an nachzudenken. Mhm. Dann ist plötzlich die Verletzung, 2 Wochen später zuckt's hier, 4 Wochen später nochmal da. Also du schleppst sie noch ein Stück mit. Jetzt weiß man, wie wird Leistung organisiert? Durch regelmäßiges Training, durch Selbstbewusstsein, durch Rhythmus, durch Spielpraxis, um wieder auf dieses Niveau zu kommen.
Matthias, irgendwann muss er auf diesem Niveau
ja,
sein.
Ja, weil jetzt zählt's, ne? Langsam. Und dafür gibt es gewisse Zeitfenster, die man einfach einhalten muss und die am Ende manchmal körperlich, er hat ja noch Reaktionen gezeigt, auch die Verfassung vielleicht nicht, aber wir wissen gerade aktuell nicht auch geistig, was das bedeutet. Und wenn du dann aber einen dicken Strich drunter machst, um zu sagen, jetzt in einer Situation, wie er sich befindet, ist es ganz, ganz wichtig, Vertrauen zu schenken. Natürlich die Nationalmannschaft das Gespräch mit ihm zu suchen, zu erkennen, ob er geistig blockiert ist. Das kann passieren, um ihn dann möglicherweise zu schützen. Aber wenn all diese Faktoren nicht eintreten, um zu sagen, es ist jetzt eine Frage der Zeit, bis der Musiala wieder der Musiala ist, dann wären wir doch das Training, wir haben noch eine knappe Woche Zeit bis zum ersten Spiel, dann hast du zwischendurch Zeit, dann hast du Spiele und er könnte theoretisch sogar der Unterschied sein, weil er nicht ausgelaugt ist wie der eine oder andere durch diese Saison, sondern dann auch körperlich möglicherweise mit gegen Finnland hat er getroffen, hat sein Türchen gemacht, dass er immer sukzessive, immer einen Schritt weiter geht. Und ich habe einfach gelernt, wenn ein Weltklasse-Spieler nicht gerade einen Nagel im Kopf hat, und das hat er nicht, davon bin ich total überzeugt, dann diesem Spieler zu vertrauen, ihn mitzutragen, Trainerstab, seine Spieler, um ihm das Gefühl zu geben, ja, wir wissen, es ist nicht 100% oder noch nicht, aber es wird. Mach mit. Wir vertrauen dir, vertrau uns. Und dann trägt man sich ein Stück weit gemeinsam. Und dann kann es sein, vielleicht nicht im ersten Turnierspiel, im zweiten Turnierspiel. Dann, okay, wir sind weiter. Dann kommt die K.O.-Phase und plötzlich schießt er durch die Decke. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Musiala die Unterstützung intern und extern des Landes verdient hat.
Und weil man auch mit Künstlern wie ihm anders umgehen muss, weil sie mehr Liebe brauchen, mehr Zuneigung brauchen?
Jein, in dem Fall würde ich nur die grundsätzliche Situation des Charakters stellen und die habe ich absolut positiv beschrieben. Ich würde jetzt keinen großen Unterschied machen zwischen wegen mir einem anderen Typus als er. Das würde ich in dem Falle nicht als Maßstab nehmen, sondern die Vernunft zu wissen, was eine Verletzung mit einem jungen Kerl macht, was es an Rhythmusverlust bedeutet, um am Ende wieder durch Training, durch Spiele, auch wenn ich Rhythmus jetzt das fünfte Mal sage, durch diesen Rhythmus wieder in seine Mitte kommt und dann wird er seine Klasse beweisen können. Also ich würde da keinen Unterschied machen.
Ich meine, es ist ja auch viel auf ihn eingeprasst. Ich meine, der Junge ist 23 Jahre alt, Topverdiener bei den Bayern, die Nummer 10, die Zukunft des FC Bayern, die große Zukunft der Nationalmannschaft, der nächste Ballon d'Or-Gewinner, sagte ja Lothar Matthäus. Ist es vielleicht mit der Verletzung auch noch auch ein Ticken viel für einen 23-Jährigen? Oder sagen wir da wieder, wir kommen
gleich. Ich kann das nicht greifen. Das andere, was ich gerade versucht habe zu beantworten, ist greifbar. Es ist Erfahrungswissen, was man hat. Und Logik in der Physis, also in dem Körperlichen, dass du eine Weile brauchst, bis du dann wieder im Rhythmus bist, weil er die Erfahrung auch noch nicht gemacht hat. Und natürlich auch geistig, dass er sich vielleicht hinterfragt und dann zwickt's mal hier, zwickt's mal da. Deshalb braucht er auch im Umfeld medizinische Abteilung, die Physiotherapeuten im täglichen Trainer, Austausch mit dem Spieler, um ihn in dieser Phase, wo ein paar Fragen entstehen, alle im Prinzip zur Seite stehen und ihn zu unterstützen, weil man am Ende weiß, er kann zum Positiven den Unterschied ausmachen. Und das muss man immer wieder betrachten in diesem Prozess, um nicht zu sehen, ja, er steht gerade jetzt an einem Punkt, da kannst du natürlich wackeln und gleichzeitig sagen, nee, das lass mal jetzt mal weg, wie auch immer. Dann wirst du so einen klasse Spieler aber nicht schnell genug dahin bringen und du gibst auch im Prinzip das Ruder aus der Hand, um zu sagen, wir werden mal sehen, was sich da draußen zufällig ergibt. Sondern du musst jetzt eben einfließen lassen, die Punkte, die ich nachher sagte. Natürlich ist er 23, natürlich sind die Schultern noch ein bisschen schmal und insgesamt ist er natürlich auch ein bisschen dünn. Aber da sind wir wieder, was wir über die Torhüter besprochen haben, in der Robustheit, Klarheit, aber jetzt auch ein Stück weit in der Sensibilität, ihn mitzutragen, dass er das Gefühl hat, boah, die haben mich durch eine schwere Phase, haben die mich getragen. Und plötzlich ist die Phase vorbei, dann ist er, und wenn du dann den Charakter hast, und so schätze ich ihn ein, dass er das zurückgeben will, hast du gruppendynamische Prozesse, die du durch solche Situationen beeinflusst, positiv beeinflusst.
Wird es eine Musiala-WM?
Das weiß ich nicht, aber er kann letztendlich, was ich gerade gesagt habe, mit als Bestandteil den Unterschied ausmachen, wenn du sagst, jetzt braucht es eine gute Mannschaft, die hat sich gut gefunden, sie hat Rhythmus, die haben Team Spirit in diesem Turnier entwickelt, dann brauchst du die Genies. Und die Genies oder das Qualitative eines Genies hat Musiala. Und ja, das wäre völlig töricht, jetzt zu sagen ja oder nein, aber er hat die Qualitäten dazu und ich würde diese Qualitäten nicht herschenken wollen.
Hat diese Qualitäten auch Leroy Sané?
Leroy Sané ist ein völlig anderer Typ, wo du einschätzen musst, auch im Länderspiel wieder gegen die Amerikaner oder insgesamt von seinem Weg, dass du zwischendurch denkst, ja, was macht er denn? wo ist er denn? Spielt er überhaupt mit? Ist er überhaupt da? Und dann plötzlich nach der Pause, wo er rechts durchging, den Ball nach innen spielte, schon eine gute Aktion hat, die ist auch im Kommentar, ist die untergegangen. Und dann macht er plötzlich das Türchen und dann macht er plötzlich dies und jenes und dann taucht er wieder zweimal, dreimal weg. Das ist Leroy Sané. Das muss man mit wissen und integrieren. Und wenn eine Mannschaft stark genug ist, das zu tolerieren und auf das Momentum von ihm auch mal warten zu können, ist Sané ein Unterschiedsspieler, ganz eindeutig.
Ich konnte das Spiel nicht live verfolgen, habe das im Ticker mitgelesen und habe auch so ein paar Kommentare gesehen. Sehr viel Negatives über Leroy Sané. Ja. Dann macht er aber natürlich das entscheidende Tor. Ja. Kann sich eine Mannschaft leisten, Matthias, 45 Minuten gefühlt zu 10 zu spielen, mit dem Wissen, dieser eine, der jetzt vielleicht nicht so mitspielt, kann uns aber das Spiel am Ende retten?
Naja, also grundsätzlich auf Top-Niveau wäre das zu negativ. Und wir tun ja gerade so, als es gab ja Buffet hinter den Toren, habe ich gesehen, in Amerika. Wir tun ja gerade so, als hätte der 20 Minuten am Buffet gesessen und hätte gar nicht mitgespielt. Das ist ja völliger Blödsinn. Wir hatten die erste Hälfte der ersten Halbzeit war gut, unabhängig von dem Tor. Wir waren im Spiel, wir haben es kontrolliert. Dann waren die Amerikaner stark. Und du siehst, die Amerikaner haben die ersten 10, 11 sind gut. Was danach kommt, ist nicht so gut. Und da haben sie gewisse Qualitäten, sind klimatisch auch ein Stück weit im Vorteil. Dieses Bromborium rundherum. So. Also deshalb, wir tun ja gerade so, als wäre Leroy in einer desaströsen Verfassung. Aber auf ihn trifft doch auch ein Stück weit zu. Dass wir jetzt Verletzung Lennart Karl. Also ich finde schon, dass es uns gut tut, einen Linienspieler mit Dribbling, mit Geschwindigkeit und auch zu wissen, er hat teilweise in der Türkei dann nicht unbedingt immer Stamm gespielt, aber ihm will man nicht zugestehen, um zu sagen, okay, Leroy, wir vertrauen dir, gib es zurück, wir gehen auch mal durch dunkle Phasen, auch im Spiel. Aber wir müssen jetzt auch irgendwo dazukommen, unseren Spielern zu vertrauen. Es kann am Ende immer zu Wechseln kommen. Aber wir sind gerade an dem Punkt, um Matthias, nicht alles in Frage zu stellen.
Haben wir nicht zu viele dann in der Mannschaft, wo wir sagen, ja, wir sind auch bereit, mit dir durch ein Tal zu gehen. Vielleicht bist du nicht direkt auf dem Peak. Das ist ja jetzt dann der gefühlt vierte, den wir so dann positionieren.
Gerade der zweite.
Ja, aber wir haben ja da noch ein, zwei andere Kandidaten. Auch Florian Wirtz hat ja...
Wirtz ist drüber. Wirtz ist da. Ja. Wirtz ist da. Havertz ist auch da. Hat natürlich auch eine schwierige Phase gehabt, aber Havertz ist da. Es betrifft im Prinzip ein Stück weit Musiala. Und Sané, dahinter ist alles stabil. Man kann dann immer noch sagen, Brown oder Raum, das wird man sehen. Im Tor haben wir gesagt, alles andere steht ja. Und es ist am Ende so, und da kannst du mit mir drüber sprechen, aber auch mit anderen Spielern, die mal was erreicht haben oder was gewonnen haben, da geht's nicht darum. Es gibt immer Phasen, wo es jetzt gar nicht darum geht, um zu sagen, wir haben jetzt kein Finale, sondern wir haben einen Weg, den wir jetzt gehen müssen, um möglicherweise im Finale zu bestehen. Und am besten wäre, Sané hätte 3 Tore gemacht und Musiala 4 gegen die Amerikaner und wir hätten so 8-2 hätten wir gewonnen. Und ja, aber dann kann Julian auch zu Hause bleiben, Rudi zu Hause bleiben, dann kann es ja am Ende jeder. Und deshalb, wir sind gerade auf dem Weg und deshalb sind wir auch kein Turnierfavorit, wo wir ein paar Dinge haben, ein paar Themen, die auch eine gewisse Fragestellung haben. Aber diese ja, dann auch Unsicherheit muss man jetzt mit Fakten stabilisieren. Tust du das, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du erfolgreich bist, ist meine Erfahrung, die muss nicht richtig sein, einfach groß. Und du hast Genies, Sané und auch Musiala sind Genies. Das Thema Liebe, Vertrauen zu diesen Leuten, sie für dich zu gewinnen, in die Augen zu schauen, die geben dir schon zurück, weil die das ein Stück weit brauchen. Und deshalb, mit viel Entfernung, ich bin ja weit weg, würde das tun, in der Situation, wo wir uns gerade jetzt befinden, gar nichts mehr in Frage zu stellen, zu vertrauen, natürlich die Leute mit in die Verantwortung zu nehmen, sagen, ich gebe dir gern, aber gib mir bitte zurück. Es muss nicht immer Glanz sein, aber es muss der Wille sein. Und so kannst du auch aus einem jetzt, wo du sagst, wir wissen es alle nicht. Die einen sagen, ja, wir können ganz weit kommen. Die anderen sagen, Vorrunde, 16. Finale. Das ist alles möglich. Aber du musst jetzt stabilisieren. Jetzt musst du stabilisieren.
Und Liebe ist ja auch was Schönes. Und ich bin gespannt, ob es dann hinterher auch das Buffet gibt, ne? Wenn dann die Spiele sind. Ich weiß, wurde da gegrillt?
Da wurde alles gemacht. Es ist nur Lothar und Wolf Fuß haben ja das Spiel kommentiert und hat es dann gesagt. Und dann war es auch mal eingeblendet und saßen da während dem Spiel. Die haben auch ein bisschen gegessen. Ich musste schmunzeln und deshalb habe ich die kleine Schmunzette da verwendet.
Dann sprechen wir doch gleich weiter, nicht über die gute Grillkohle, sondern über die Nationalmannschaft und auch über den FC Bayern. Also bis gleich hier bei Sammer und Basile, der Hagel on Top. Willkommen zurück, liebe Zuschauer. 11.35 Uhr bei Sammer und Basile, der Hagedorn Talk. Jetzt haben wir so viel Kulinarisches schon besprochen. Kriegst du denn am Vormittag auch mal so ein Frühschoppen?
Nein, ne? Ich? Ja. Auf keinen Fall. Okay. Ich trinke Wasser, stilles Wasser und davon reichlich. Und Frühschoppen scheidet aus.
Na, okay.
Ich trinke im Moment sowieso gar keinen Alkohol.
Nein?
Aber es ist eine gefühlte Sache. Ich brauche das nicht.
Ich fliege ja nach der Sendung nach Florenz, werde ein bisschen Rotwein testen, wenn du möchtest. Dafür kann ich dich doch eigentlich immer gewinnen. Oder?
Ein guter Rotwein, den verschmähe ich nicht, aber dass es eben was Besonderes ist, gerne und offen dafür, aber jetzt zuletzt hatte ich nicht das Bedürfnis.
Ich habe das Bedürfnis, jetzt über Julian Nagelsmann auf jeden Fall zu sprechen. Matthias, über ihn wurde ja auch viel diskutiert. Am Ende geht es ja bei einer WM auch darum, eine Mannschaft mitzunehmen, vielleicht auch das Land mitzunehmen, eine gewisse Euphorie anzufachen. Ist Julian Nagelsmann das seit unserer vergangenen Sendung gelungen?
Vielleicht muss man da kurz ein bisschen ausholen, darauf eingehen. Julian Nagelsmann als Mensch ist noch sehr, sehr jung. Er ist Ende 30. Er ist schon sehr, sehr erfahren als Trainer, weil er seit 17, 18 Jahren, glaube ich, Trainer ist, mit 20, 21 seine Karriere fußballerisch beendet hatte. So, den Gesamtzusammenhang muss man einfach sehen. So, Deutschland hatte eine Tradition, haben wir darüber geredet, mit Sepp Herberger, mit Franz Beckenbauer und ich vergesse den einen oder anderen, gar keine Frage, Helmut Schön und Jogi Löw und Berti Vogts, den ich völlig anders sehe als die meisten und dementsprechend, ich mag ihn. Wir haben uns auch gerieben am Anfang und er hat als Trainer am Ende auch so agiert, wie er gespielt hat. Er war sehr ehrgeizig. Ich hatte ja auch in die Wade gebissen, wenn es so sein musste. Aber wenn du bewiesen hattest und wenn du es ihm bewiesen hast, dann hast du sein Vertrauen gehabt. Und dementsprechend, das hat auch ein paar Jahre fast gedauert, bis wir uns zusammengerauft haben. Aber ich lasse auf ihn nichts kommen. Und 96 war er überragend und am Ende auch der Dirigent dafür, dass wir das Turnier gewonnen haben, weil er das Gespräch gesucht hat, weil er die Gruppe zusammengeführt hat, weil er trotz aller Schwierigkeiten, wir hatten ja Verletzte, Gesperrte, so, das war besonders. Und dementsprechend, Julian Nagelsmann reiht sich in eine Reihe von Welt-Europameistern ein. Das ist schwer genug. Ich finde auch, ich versuche das ja immer so zu sagen, dass ich ihm ja immer mal wieder auch hier den einen oder anderen Hinweis gegeben habe, was ich vielleicht ein bisschen anders sehen würde in der Entwicklung. Aber da ging es nicht darum, um zu sagen, übrigens, wir haben morgen ein Finale oder wir haben morgen ein Turnier. Jetzt ist der Zeitpunkt gegeben, auch von meiner Seite aus, von völliger Überzeugung, dass da ein junger Mensch an Jahren steht, der dieser Mannschaft über das, was wir auch gerade gegeben haben, versucht, ein Profil zu geben. Jetzt ist vor kurzem noch geredet worden, ja, man kann gar nicht erkennen, wie auch immer. Ich finde, zum jetzigen Zeitpunkt kann man die Mannschaft komplett erkennen, ob richtig oder falsch, das wird man ja sehen. Also du hast jetzt kaum noch ein Fragezeichen bei den ersten elf. Das hat er hinbekommen. Ich fand auch, grundsätzlich zwischendurch hat er versucht, viel zu erklären. Das hat er in letzter Zeit nicht gemacht. Um jetzt aber zu sagen, weil der Bundestrainer jetzt anders irgendwie aufgetreten ist, hat die Nation zum jetzigen Zeitpunkt eine Euphorie, dass es knallt. Das hat sie nicht. Es ist ein Stück weit alles ein bisschen bisschen in Frage. Wir wissen es nicht genau. Auf der einen Seite sagen wir, haben wir Qualität, wir können dann wieder Punkte finden, um zu sagen, das Hierarchische mit der Achse ein bisschen mehr. Wir können jetzt ganz viele Punkte finden, aber ich bin auch ein Stück weit Patriot und ich bin auch deutsch jetzt. Und jetzt ist nicht mehr der Zeitpunkt, über Dinge zu reden, um zu sagen, und dies und jenes und hat er das, sondern jetzt ist der Zeitpunkt auch zu sagen, es ist unser Bundestrainer. Das höchste Amt unseres Landes und komm, Ärmel hoch, insgesamt Ärmel hoch, jetzt komm, du triffst die Entscheidungen, wenn du mal ein bisschen wackelst, geh zu Rudi, tausch dich mit ihm aus oder und du hast jetzt mit Alfred Schreuder auch einen erfahrenen Co-Trainer, mach das jetzt. Ich finde, es ist der Zeitpunkt, jetzt nicht mehr Themen in Frage zu stellen, sondern voller Überzeugung ihm und der Mannschaft zu vertrauen, das mitzuleben, Vertrauensvorschuss, und gleichzeitig natürlich zu hoffen, zu erwarten, dass die Mannschaft das zurückgibt. Und das erwarte ich von ihr. Ich erwarte auch am Anfang nicht jetzt irgendwie Chaka-Chaka und da und die B-Note muss über alles sein. Auch Amerika. Wir haben jetzt 2-1 gegen die gewonnen, zweite Halbzeit. So lange Zeit haben wir es kontrolliert. Zum Schluss hin 2 Weitschüsse mal zugelassen. Aber auch tiefer ein bisschen verteidigt zu haben, die Ruhe zu haben, dass die A-Note am Ende stimmt. Ich traue der Mannschaft eine Menge zu in Zusammenhängen, die sich natürlich noch ein Stück weit finden müssen, auch in diesem Turnier. Aber bitte von unserer Seite jetzt auch Vertrauen in die handelnden Personen und nicht alles in Frage stellen.
Bevor wir gleich noch über A- und B-Note sprechen, hast du also eine Veränderung bei Julian Nagelsmann wahrgenommen?
Ich weiß nicht, ob ich eine Veränderung wahrgenommen habe. Vielleicht habe ich auch die Veränderung bei mir wahrgenommen, um zu sagen, es gibt Zeitpunkte, wo man etwas beeinflussen kann. Und da muss man darüber reden. Und dann tut auch Kritik weh. Aber der Zeitpunkt jetzt ist nicht mehr gegeben, um zu sagen, vielleicht würde ich das ein bisschen anders machen und das ein bisschen anders machen. Der Zeitpunkt ist vorbei. Jetzt gilt es, Vertrauen zu schenken, Vertrauen zu geben. Es ist unser Bundestrainer. Allein mal mit dem Gedanken, um zu sagen, okay, der ist vielleicht mit seinen Eigenarten, es ist unser Bundestrainer, Entschuldigung, damit umzugehen, ja. Um zu sagen, so, und das vertrauen wir. Und jetzt versuchen wir mit der Mannschaft, und wenn wir zwischendurch, und dann kann man vielleicht nochmal sagen, und wir haben ja auch ein paar Hinweise gegeben, ob richtig oder nicht. Mensch, es ist viel Kunst drin, ja, ein bisschen Stabilität, vielleicht fehlt ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen anzuregen und zu gucken. Wir haben über Sonne, wir haben über Regen gesprochen. Aber ich bin jetzt zu dem Zeitpunkt, ich kann ja auch nichts dafür, ich nehme das so wahr bei mir, ich stelle jetzt aber gar nichts in Frage, sondern sage die Gemeinsamkeit, dass wir und jetzt Vorschuss auch von uns, aber gleichzeitig erwarte ich natürlich auch, dass die Spieler und die Mannschaft sich in der Gemeinsamkeit zerreißen. Das erwarte ich schon.
Ja, ich finde auch ein wenig mehr Patriotismus würde diesem Land gut tun. Und wir sind sehr gespannt. Vielleicht brauchen wir auch mal in diesem Land ein Wir-Gefühl, dass unser Bundestrainer uns alle auch zum Weltmeister machen kann. Uns Medien, unsere Gesellschaft, dass wir alle an einem Strang ziehen. Und da ist ja dann vielleicht auch einiges möglich. Denn, das kannst du ja besser beantworten als ich, wenn eine positive Grundstimmung im Land ist, was die Mannschaft betrifft, wie sehr kann denn das so ein Team auch beeinflussen oder sogar beflügeln?
Ich weiß nicht, ob diese Grundlage von außen kommen ist. Ich bezeichne das als Grundlage. Wir-Gefühl und Gemeinsamkeit ist eine Grundlage für eine Gruppe. So. Ich weiß nicht, ob die von außen kommen muss. Ich bin immer der Meinung, intern und Energie. Ich bin ein Freund der Wagenburg-Mentalität, der Gemeinsamkeit.
Wir gegen den Rest.
Und das, genau. Und erst einmal sind wir Freunde miteinander. 11 Freunde, das muss man nicht so. Aber wir müssen uns vertrauen. Also wir, um gleichzeitig zu wissen, aber der Feind sitzt nicht hier drin. Wenn der Feind drin sitzt, wird sowieso schwierig. Der Feind ist außen. Im Sinne dessen, der sportliche Rivale, der Gegner ist außen. Und je mehr ich am Ende mit Patriotismus, mit Gemeinsamkeit, mit Wir-Gefühl diese Energie am Ende auch lebe, auch wenn es holpert, auch wenn es ruckelt, die lebe, dann werde ich auch kritischere Phasen im Spiel, im Turnier überstehen wollen. Aber es braucht diesen Enthusiasmus der Gemeinsamkeit, der Nichtaufgabe, der Resignation, die niemals entstehen kann. Und dir auch ein bisschen ein Bild da draußen zu suchen, wo du deine Energie nimmst. Hass ist ein wirklich schlechter Begriff, aber im Sport ist er dann auch schon manchmal wichtig, um zu sagen, Graubereich, extrem, um zu sagen, die sollen mal kommen. Die haben keine Chance gegen uns. Also das Wir muss innen sitzen, der Feind sitzt außen. Und den Feind will ich immer im sportlichen Sinne bezwingen. Und das muss eine Metapher sein und ein Gefühl sein, was dich dann durch das Turnier tragen kann. Also schön ist, wenn das Land ein Stück weit auch euphorisch ist, aber das wird eine Mannschaft so am Rande wahrnehmen. Die größte Euphorie muss schon von ihr selber ausgehen.
Und welche Rolle spielt dann die A-Note und welche Rolle kann die B-Note spielen?
Die Konstellation, dass wir in den letzten Jahren eindeutig mehr über die B-Note gesprochen haben, über die Art und Weise Spanisierung und Barcelonanisierung und Johann Cruyff und was weiß ich, was wir alles sehen wollten, dass es nur noch darum ging, Räume zu finden, Pässe, die Linie zu überspielen. Das ist alles wichtig, analytisch weiterzugehen. Also Innovation ohne Tradition. Wir haben Innovation ohne Tradition gewählt und das ist immer schlecht. Und ich versuche gerade ein bisschen mehr das Traditionelle zu benennen, also die A-Note, das mir ein positives Ergebnis. Und das betrifft uns auch ein bisschen aktuell in Dortmund mit Nico, wo dann immer wieder latent kommt, au, und nicht schön genug und da und wie auch immer. Der hat uns von 11-4 geführt, von 4-2. Wir wissen alle selber, dass auch mit dem Kader, den wir haben, dass wir Dinge besser machen können. Ja, darüber kann man reden. Da muss man sich entwickeln. Das wird man in einem gemeinsamen Austausch. Da wird man möglicherweise den einen oder anderen Spieler noch dazu holen. Und genauso ist es insgesamt im deutschen Fußball, dass wir auch analytisch an der Taktiktafel, alles wichtig, dass nicht, dass das die Innovation brauchten wir.
Aber heißt das, Nagelsmann muss pragmatisch angehen?
Es geht gar nicht um Nagelsmann, sondern es geht um das gesamte Land. Wer sind wir eigentlich? Philipp Lahm sagt es ja immer wieder auch und der ein oder andere auch, dass wir sagen, wofür stehen wir eigentlich noch in unserem Land für den deutschen Fußball, um erkennen zu können, dass der lapidare Spruch aus den Jahren, als wir noch Weltmeister wurden, auch 2014 oder Europameister wurden, um zu sagen, allein der Grundgedanke, wenn wir jetzt zu dem Turnier fahren, Rudi hat es ja nicht schlecht gesagt, um zu sagen, die anderen müssen uns erstmal bezwingen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, um zu sagen, wenn die anderen wieder das Gefühl haben, das andere können wir hinten dranhängen, um zu sagen, also selbst wenn wir hier 2-0 führen oder selbst wenn wir irgendwie in dem Spiel, es läuft gut, also bevor der Schiedsrichter das Ding hier nicht abgepfiffen hat, sind die gefährlich. Nur der Gedanke. Diese Wucht, diese Klasse, dieses Nicht-Aufgeben-Wollen als Grundlage zu bezeichnen, um dann die fußballerischen Qualitäten, die wir auch gesagt haben, und auch ins Analytische zu gehen, ist für mich deshalb in der A-Note immer viel, viel wichtiger zu betrachten, das Ergebnis zu erzielen, um gleichzeitig sich der Innovation aufgrund eines guten Ergebnisses nicht zu verschließen. Aber wenn B wichtiger wird wie A, dann sind wir in unserem Land angekommen und deshalb sind wir auch nicht mehr so gut, speziell im Fußball, aber nicht in der Industrie, nicht in der Wirtschaft, nicht in der Politik. Unser Land hat eindeutiges Problem in der Identität unserer Werte. Und wenn wir jetzt noch dazu kommen, dass wir diese Verliereranalysen, die ich gerade genannt habe, dann in die Entwicklung unserer Kinder stecken wollen und dort anfangen wollen, den Wettbewerb nicht mehr, ja, den wollen wir vielleicht noch, aber Sieg und Niederlage versuchen wir dann zu negieren, dann stelle ich mir vor, was die Konsequenz in der Charakterbildung daraus, und darum geht's ja. Und da wird man sagen, da wird es Verlierer geben, schlimm genug, aber gehört Pädagogik für Lehrer, für Trainer nicht dazu, um die Verlierer dann auch ein Stück weit zu tragen? Gehört es nicht dazu, dass die mal gewonnen haben, wieder runterzuholen, um zu sagen, kein Größenwahn, komm mal ein Stück weit runter, um zu sagen so. Und dann sind wir am nächsten Tag wieder gemeinsam. Also wir müssen schon definieren, was wichtig ist im Leben, was Werte und Grundlagen sind und wissen, dass alle Organisationsformen Auswirkungen darauf haben, auch das, was wir sagen, wo wir auf Dauer sind. Und wenn wir grundsätzlich nur noch über Taktik in Deutschland geredet haben, nur über die B-Note, dann kann sein, dass die A-Note in Vergessenheit gerät. Und ich würde mir wünschen, dass die A-Note Priorität hat bei dieser Weltmeisterschaft und dass die B-Note deshalb nicht schlecht sein muss.
Wir suchen den nächsten Bundespräsidenten. Würdest du zur Verfügung stehen?
Ich bin politisch ungeeignet. Manchmal diplomatisch, aber politisch ungeeignet.
Matthias, jetzt wir haben über die Nationalmannschaft gesprochen. Ich bin sehr gespannt, wie es am Ende ausgehen wird. Wir drücken natürlich alle Daumen und sind sehr gespannt, wie Julian Nagelsmann und das Team das dann in Amerika anstellen wird. Ich würde gerne noch mal zum Ende mit dir über die Bayern sprechen.
Ja, Primus, über den Primus.
Über den Primus.
Über den Primus.
Eberl gibt wohl Zweifel im Aufsichtsrat. Ja. Uli Hoeneß hat die Chancen auf eine Vertragsverlängerung auf 60-40 beziffert. Kannst du dieses öffentliche Vorgehen von Uli Hoeneß in Sachen Eberl nachvollziehen?
Wir haben in dieser Sendung, ich komme gleich drauf und ich gehe dem nicht aus dem Weg. Du weißt natürlich, aber du weißt natürlich, ich mag Uli sehr und ich mag auch Max. Er hatte Situationen in seinem Leben und ich mag beide sehr. Ich versuche das aber anders zu erklären, nicht um der Frage auszuweichen, sondern ich glaube, das sind Fehler im System in Deutschland im Allgemeinen. Ich glaube im Fußball insgesamt, wie auch immer. Also als ich zu Bayern München kam, habe ich versucht zu sagen, okay, ich kann Sport, ich kann Fußball ein bisschen. Ob gut genug, weiß ich nicht. Ob bis heute gut genug, weiß ich nicht. Ich mache das. Ich kümmere mich um den Trainer, ich kümmere mich um die Mannschaft, ich kümmere mich um den Staff. Wir versuchen dort wieder hierarchisch weiterzudenken. Wir versuchen alle Ebenen professionell zu gestalten. Das ist meine tägliche Arbeit. Okay, dann gibt es aber Entscheidungen. Dann gibt es Transfers, dann gibt es möglicherweise im Staff, manchmal leider auch Trainer, Spieler habe ich gerade gesagt. Ich habe mich nie in der Rolle gesehen, um zu sagen, das muss ich entscheiden. Nie, obwohl ich Sportvorstand auch bei Bayern München war. Deshalb, ich verstehe Bayern München zum Teil nicht. Ich verstehe manchmal auch Borussia Dortmund nicht. Ich verstehe manchmal RB Leipzig nicht, Leverkusen nicht. Dass man das immer, die Entscheidung zum Beispiel für Transfers einer Person zuordnet. Ich finde immer, ein Wir-Gefühl bedeutet doch innerhalb eines Clubs, um zu sagen, du hast natürlich Geschäftsführer Sport oder Sportvorstand.
Aber er steht da ganz oben, Matthias.
Ich komme gleich darauf, was entscheidend ist in seiner Position. Also wir haben einen Finanzmann, wir haben möglicherweise einen CEO, dann haben wir noch einen Aufsichtsrat und dann haben wir zum Beispiel bei Bayern Karl-Heinz und Uli, die das betrifft. Entscheidungen, auch wir damals, Javi Martinez, sollen wir machen, sollen wir nicht machen. Dann saßen wir zusammen, Arm hoch oder Arm runter? Alle Arm hoch, also eine gemeinsame Entscheidung getroffen. Und jetzt dann zu sagen, aber der ist der schuld oder der hat den schlecht vorgetragen, das macht keinen Sinn. Und jetzt komme ich aber zur Aufgabe des Sportvorstandes. Der Sportvorstand hat nicht die Aufgabe, allein Entscheidungen zu treffen, das ist immer im Gremium, sondern er hat aber dann die Entscheidung zu treffen, wie arbeiten die im Täglichen. Läuft das mit dem Trainer? Funktioniert das mit den Staff? Funktioniert das mit den Spielern? Werden die Spieler besser? Wird das Kapital erhöht oder wird es vernichtet? Das sind Aufgaben eines Sportvorstandes, darauf zu achten mit den jeweiligen Leuten. Und deshalb kann ich die ganze Diskussion zugeordnet, dass Transfers oder Entscheidungen einer Person zugeordnet, ich kann die 0,0 nachvollziehen. Und wir reden deshalb mehr über, dass wir uns jemanden raussuchen, wo wir es gar nicht beurteilen können. Und wir reden aber eigentlich gar nicht mehr um eine sportliche Entwicklung. Und Bayern München hat eine hervorragende sportliche Entwicklung genommen, in der Art und Weise, wie sie gespielt haben, in der Art und Weise, wie die Spieler sich entwickelt haben.
Dennoch gibt es ja 40%.
Ich will nur damit sagen, meine Botschaft an Bayern München, obwohl ich gar nicht in der Lage bin, weil ich ja weg bin, zu sagen, meine Botschaft wäre eigentlich mehr wir. Weder so darauf und macht jeder in seinem Bereich die tägliche Arbeit gut. Also Entscheidungen.
Also kannst du es nicht nachvollziehen, dass
ich so kann. Ich kann es nachvollziehen, dass die Situation entsteht, aber es ist ein Fehler im System in meinen Augen. Ich würde es anders handhaben.
Okay, dann noch einmal andersrum, weil uns jetzt die Zeit weg hat. Wenn du Sportvorstand wärst und das sagt Uli Hoeneß über dich, wie hättest du denn reagiert? Da bleibt doch was haften. in so einem Verhältnis?
Also es wäre nicht dazu gekommen, weil ich Uli vom ersten Tag an gesagt habe, Uli, wenn du glaubst, deshalb haben wir damals auch noch Michael Reschke geholt und wie auch immer, Uli, ich möchte eine Stimme in den Entscheidungen, die wir treffen, ob wir jemanden dazu holen, nicht. Ich will eine Stimme mit haben, obwohl ich Sportvorstand war. Du hast eine Stimme, Karl-Heinz hatte eine Stimme, Karl Hopfner, dann Jan Dresen später. Eine Stimme. Wir hocken zusammen, dann gucken wir finanziell, dann gucken wir sportlich, so. Und dann muss es eine Gemeinsamkeit geben. Du kannst mich aber rausschmeißen, wenn wir keine Hierarchie haben, wenn das mit dem Trainer nicht funktioniert, wenn wir keine Ergebnisse erzielen. Das ist meine Aufgabe. Ein völlig anderer Ansatz.
Wärst du gegangen, wenn das dennoch geäußert worden wäre?
Er hätte es nicht getan.
Und wenn er es doch getan hätte?
Er hätte es nicht getan. Es gab keinen Grund dazu. Nicht, weil gut oder schlecht, sondern er wusste genau, dass es unterschieden wurde in der Tatsache der Eitelkeiten. Die Eitelkeiten sind überall ein Problem in Deutschland. Überall.
Auch beim FC Bayern?
Das will ich nicht sagen, sondern insgesamt, weil du würdest ja nicht auf die Idee kommen, wenn die Entscheidung, die Gemeinsamkeit ist und die tägliche Arbeit was anderes, wirst du es einem persönlich nicht zuordnen. Und deshalb,
Von außen betrachtet, ist Max Eberl ein FC Bayern-Mann?
Das kann ich nicht beurteilen, weil ich letztendlich ihn schätze. Ich schätze Uli, aber für meine Begriffe ein Fehler im Motiv der Entscheidung liegt. Das ist für mich der Fehler.
Letzte Frage, nur ja oder nein. Ja. Sollten die Bayern Olysee für 150 oder 200 Millionen Euro abgeben?
Nur ja oder nein? Wenn sie ihre Rechnung bezahlen können?
Real Madrid?
Nein. Warum? Weil es ein Signal ist. Bayern ist kein Verkäuferverein.
Okay. Matthias, vielen Dank. Das war unsere erste von zwei gemeinsamen Saisons, die wir jetzt hier hinter uns gebracht haben. Hat großen Spaß gemacht.
Ebenfalls.
Ich freue mich sehr. Nach dem Sommer sehen wir uns natürlich, die Kamera ist jetzt mir, an selber Stelle hier wieder zur gewohnten Uhrzeit. Ich freue mich drauf. Genieße den Sommer, Matthias. Ebenfalls. Und spätestens in der nächsten Sendung wissen wir, ob Deutschland Weltmeister geworden ist. Also, wir sind gespannt. Bis dahin und viel, viel Spaß jetzt weiterhin bei Sky und natürlich auch bei RTL im Programm.
Das war's leider schon wieder mit Sammer und Basile, der Hagedorn-Podcast, präsentiert von der Hagedorn Unternehmensgruppe.
Werbung.
Quality proteins aren't just for special occasions. With Omaha Steaks, you get mouth-watering proteins delivered right to your door. Individually packaged and portioned, so a great dinner is just minutes away. From Taco Tuesday to a weekend feast, taste the Omaha Steaks difference. Start getting flavorful proteins delivered today. Visit omahasteaks.com and get $35 off with promo code AUDIO at checkout. That's omahasteaks.com, code AUDIO. Terms apply. See site for details.
Werbung Ende.